Hier ist Big Post Game und dieser Podcast wird präsentiert von Tissot, der Schweizer Uhrenmarke für alle Basketballfans. Als Partner der FIBA und offizieller NBA-Zeitnehmer ist Basketball für Tissot mehr als nur Sport vom Tip-Off bis zur Crunch-Time, sondern Lifestyle. Die sportliche Kollektion mit eigenen NBA-Uhren spiegelt das perfekt wider. Schaut mal rein unter www.tissotwatches.com. Und jetzt geht's los. Threepeat und Alba Berlin ist Meister 2022. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle und nicht nur Alba ist Meister, sondern Robert ist auch, glaube ich, eine Rosine. Oder du warst dabei bei der Hitzeschlacht in München.
Ja, es war wirklich extrem warm. Ich habe mir in der Halbzeit gedacht, gehst du ein bisschen in die frische Luft? Das war eine schlechte Idee. Draußen war es irgendwie noch heißer als in der Halle. In der Halle war es ein bisschen drückender von den Temperaturen her. Es war überall unfassbar heiß.
Gab es irgendwie eine offizielle Messung oder sowas? Und hast du vielleicht auch rausgefunden, ob es bei der Liga so ein Maximum an Temperaturen gab, bis zu denen man spielen darf?
Nee, das konnte ich tatsächlich nicht rausfinden. Es war einfach unfassbar warm. Ich fühlte mich wirklich erinnert an diese Halbfinalserie, die wir in der letzten Folge mit Ton oder Gavel angesprochen hatten. Also weit über 30 Grad in der Halle, ganz stehende Luft, ganz stickig. Als man aus dem Umlauf wieder in die Halle ging, ist man quasi gegen eine Wand gelaufen. Also man hat geschwitzt im Sitzen. Ich möchte mich nicht in die Spieler versetzen, die wirklich spielen mussten und Hochleistungssport betreiben.
Ja, schon eine krasse Sache. Ich weiß, dass es im Fußball eine Regel gibt, dass nur bis zu einer bestimmten Mindesttemperatur gespielt werden darf. Das ist dann für den Europapokal wichtig, wenn es dagegen norwegische oder schwedische Mannschaften gibt. Geht aber im Basketball Höchsttemperatur gut, hat man auch nicht wirklich oft in einem Sport, der hauptsächlich über den Winter gespielt wird. Da kurzer Nachtrag von mir übrigens, habe ich auch vor kurzem oder heute, glaube ich, sogar getwittert, dass es, letzte Folge habe ich ja drüber gemutmaßt, dass das wohl das späteste Finale ist, das je gespielt wurde, der BBL. Denkste, alle Finals in den letzten 10 Jahren wurden mindestens in den Juni reingespielt. Ich glaube, der 23. Juni war der letzte Spieltag einmal in einer Serie, mal Corona ausgenommen, alle anderen Jahre. Also da lag ich komplett falsch und deswegen hatte ich da irgendwie ein komisches Gefühl. Egal, haben wir jetzt aufgeklärt, damit sind wir drin in der Recherche und auch drin in unserer Folge. Wir sprechen heute natürlich über den deutschen Meister, über Alba Berlin. Was macht die so stark? Was hat die so stark gemacht? Robert hat es ja mit eigenen Augen in der Halle gesehen, hat vielleicht auch ein paar Blicke abseits der Kamerawinkel aufnehmen können. Dann haben wir dann natürlich noch einen kleinen Blick auf die Coaches auch, die wir beide auch in den O-Tönen haben. Robert, du warst sehr aktiv danach noch in der Halle. Vielen Dank dafür deinen Einsatz. Bis in den Biergarten zu Luis Olinte ging es da für dich. Und dann sprechen wir auch noch kurz über die Definition von Erfolg, denn da hat Andrea Trinchieri was ganz Interessantes gesagt aus meiner Sicht. Also rein in Spiel 4, wie gesagt, du warst vor Ort. Und hast was gesehen? Was war so der Gesamteindruck dieses Spiels für dich?
Ich habe ein Spiel gesehen, in dem Alba Berlin die bessere Mannschaft war. Alba Berlin hat von der ersten Sekunde an gezeigt, dass Spiel 3 ein Ausrutscher war. Sie waren wacher, sie waren bereiter, sie haben sofort 11-0 geführt. Sie hatten, glaube ich, noch 2 Minuten und ein paar zerquetschten Sekunden mehr Dreier getroffen als im gesamten Spiel 3. Und das hat sie auf die Siegerstraße gebracht. Diesen Rückstand haben die Bayern nie richtig eindämpfen können. Und das war von der ersten Minute an der Schlüssel zum Sieg für Alba Berlin.
Ja, ich habe es bei meinen Eltern geguckt, vor dem Fernseher. Da war die Stimmung eher so ein bisschen pro Alba. Mein Vater hat mal mit Marco Baldi in der Jugend zusammengespielt, bevor der nach Berlin gegangen ist. Also da gibt es noch die Daumendrücker für die Alba, für die Albatrosse. Für mich war es völlig egal. Ich war objektiv, habe dieses Spiel gesehen und habe das Gleiche gesehen wie du. Energie, die Alba, ich würde sagen, aus dem breiten Kader zieht. Und da kommen wir, glaube ich, gleich mal in eine ganz interessante Diskussion, die Bayern ja auf verschiedene Faktoren geschoben haben. So würde ich es mal beschreiben, dass die also gesagt haben, ja, Alba hatte Energie, aber Punkt, Punkt, Punkt. Und da wollen wir mal reinhören. Da haben wir nämlich Herbert Hainer, den Präsidenten des FC Bayern München, des Gesamtvereins, im O-Ton in der Pressekonferenz. Du kannst gleich noch mehr dazu ausführen. Wir haben da ein paar Schnipsel mal mitgebracht. Einen fand ich extrem witzig, den will ich zum Start mal gleich spielen. Da bist du nämlich auch in Szene.
Ich glaube, Berlin hat deutlich weniger Spiele gehabt, als wir die Players in der Euroleague, die wir zu machen hatten. Dann mussten wir jetzt gegen Bonn nochmal 5 Spiele gehen. Und wir haben ja gesehen, am Freitag, als wir mit 30 Punkten Unterschied in Berlin gewonnen haben. Also ich glaube eher, dass es, wie ich schon gesagt habe, bei uns letztendlich die hohe Anzahl der Spiele und dadurch auch die physische und die mentale Müdigkeit ausgemacht hat.
Unterm Strich waren es 3 Spiele weniger, die Alba Berlin gehabt hat in der Saison. Ich glaube schon, dass die deutsche Komponente da eine gewichtige Rolle gespielt hat, jetzt auch im Finale neben den Verletzungen.
Wenn Sie das glauben, dann werden wir uns das genau anschauen.
Also Robert, in der kommenden Saison dann Berater für den FC Bayern Basketball. Nee, Spaß beiseite. Was denkst du denn? Was war der ausschlaggebende Faktor? Die Bayern haben in dieser Pressekonferenz sowohl Heiner als auch Trinkieri später viel darüber gesprochen, wie viele Spieler verletzt gewesen wären, dass sie hart getroffen worden wären von Corona etc. etc. Am Schluss, weil eben Alba im Pokal so weit gekommen ist und die Bayern eben nicht, war das Ungleichgewicht kaum zu bemerken von der Anzahl der Spiele, oder?
Ja, von der Anzahl der Spiele überhaupt nicht. Wie gesagt, Alba Berlin hat 3 Spiele weniger. Man muss auch bemerken, dass Alba Berlin in der Euroleague die russischen Teams komplett gespielt hat. 6 Spiele, sowohl 3 zu Hause als auch 3 auswärts gegen die russischen Teams. Also unterm Strich nur 3 Spiele mehr für die Bayern. Und da kommen natürlich die deutschen Minuten wieder zur Sprache. Das ist ein Thema, das die Bayern zu Saisonbeginn eigentlich ein bisschen zur Seite geschoben hatten. Sie haben betont, sie stellen ihren Kader zusammen eben nicht auf Basis des Passes, der Nationalität der Spieler, sondern aufgrund der Einstellung. Aber Alba Berlin hat eben mit Mau Dolo, mit Oscar da Silva, mit Luis Olindi mindestens 3 Kandidaten, die wirklich ready sind für die Europameisterschaft. Und das haben die Bayern eben nicht. Und das hat sich eben über diese 4 Spiele schon merkbar gemacht.
Ja, vor allem hat sich das über die 80 Spiele davor bemerkbar gemacht, weil die Albatrosse halt immer mit breiter Rotation spielen, auch in der BBL mit breiter Rotation spielen. Die sind das also gewohnt, die Minuten werden da auf viele Beine verteilt und bei den Bayern eben nicht, egal wer da verletzt ist oder wer gerade gesund ist. Ich gebe gerne zu bedenken, dass Alba Berlin mit Horrorstart in diese Saison gegangen ist, personaltechnisch, weil die komplette Center-Riege ausgefallen ist, also Thiemann verletzt, Kumachi verletzt, Lemmers verletzt, Sigma verletzt und dann auch noch in, ich glaube im Februar oder März war das, da gab es dann auch nochmal eine längere Corona-Pause für die Albatrosse, wo sie dann später die BBL-Spiele wieder aufholen mussten. Also der FC Bayern hat das nicht exklusiv und aus meiner Sicht ist das eine relativ, in Anführungsstrichen, billige Ausrede dafür, dass man am Schluss im Finale weniger Körner hatte als Alba.
Billige Ausrede ist so ein Punkt. Ich glaube, das liegt einfach an der grundsätzlichen Ausrichtung der Vereine. Der FC Bayern hat in der Euroleague, über die wir ja während der Saison viel gesprochen haben, einfach ein anderes Ziel. Bayern will in die Playoffs. Alba Berlin muss nicht in die Playoffs. Nehmen wir Spieltag XY. Bayern spielt gegen Baskonia. Bayern weiß, wir müssen dieses Spiel gewinnen, um Platz 8 irgendwie zu erreichen. Spielt Alba Berlin gegen Baskonia, weiß man, ja okay, wir können die ganzen Kader durchrotieren. Ob wir jetzt gewinnen oder nicht, ist mehr oder minder egal. Da ist diese Erfolgshaltung, Platz 8, 7, 6 zu erreichen, nicht so gegeben wie in der Bundesliga. Und davon profitiert Alba Berlin natürlich in den nationalen Playoffs. Sie können in der Euroleague ihre deutschen Spieler spielen lassen, Fehler machen lassen, sie entwickeln lassen. Klar, mit dem Risiko auch mal ein Spiel zu verlieren oder 2 Spiele zu verlieren, aber mit dem Anspruch, okay, das tut uns nicht so weh. Wir wollen Platz 1 in der BBL und dann deutscher Meister werden. Bayern will auch deutscher Meister werden, will aber auch zeitgleich in der Euroleague unter die ersten 8 kommen. Und diese Schere, diesen Spagat zu managen, das ist den Bayern in dieser Saison aus verschiedenen Gründen nicht so gut gelungen, wie es Alba Berlin gelungen ist. Alba Berlin hatte vielleicht in Anführungszeichen einfachere Voraussetzungen, aber sie haben das sehr gut gemacht. Sie haben ihren Kader so beieinander gehabt, dass sie eben in der entscheidenden Saisonphase in der BBL auf ihren besten Kader zurückgreifen konnten und ihren besten Basketball spielen konnten. Und darum sind sie verdienter deutscher Meister.
Das stimmt, aber kleiner Einwurf hierzu. Niemand hat, also Zielsetzungen sind vereinsintern. Keiner hat gesagt, der FC Bayern muss unbedingt in die Playoffs der Euroleague. Das war der eigene Ansatz. Jetzt damit zu argumentieren, ja, vielleicht wir haben die Prioritäten falsch gesetzt, vielleicht der Kader nicht breit genug. Ja, also man baut ja nach dem Ansatz quasi seinen Kader auf und da ist dann jetzt der Fehler. Also ich sehe es nicht ganz, das auf die Spieler zu schieben, die ausfallen. Auf jeden Fall waren das wichtige Spieler. 4 der Starting Five aus der Euroleague haben im Finale in den meisten Spielen nicht gespielt. Überhaupt keine Frage. Verletzte Spieler immer ungünstig. Aber ich glaube, dass das Problem tiefer liegt. Und ja, der FC Bayern muss sich in diesen Gefilden bewegen, weil der FC Bayern diesen Anspruch hat. Damit sind sie in die Bundesliga aufgestiegen. Damit wollen sie auch in der Euroleague weiterhin erfolgreich sein. Aber das dann schlussendlich als Ausrede zu nehmen, um zu sagen, ja, wir sind halt nur Zweiter geworden in der nationalen Liga, wir hatten halt die Prioritäten auf der Euroleague, damit tue ich mich so ein bisschen schwer.
Ich glaube nicht, dass es eine Ausrede war, Stacke. Ich glaube, die Bayern haben heute wirklich allesamt Alba Berlin gratuliert. Alba Berlin war in diesen 4 Finalspielen die bessere Mannschaft. Ich glaube, daran gibt es keinen Zweifel. Bayern hat Spiel 3 dominiert. Ja, sie haben dort alles wirklich nochmal zusammengepresst, was überhaupt möglich war. Aber unterm Strich war Alba Berlin die bessere Mannschaft. Ja. Von der Breite, vom Spielerischen her ja. Aber das liegt halt auch daran, eben welche Zielsetzungen ich habe.
Ja.
Und diese Euroleague-Saison, ich glaube, man muss nur einen Blick nach Europa mal werfen. Žalgiris Kaunas aus im Halbfinale. Maccabi Tel Aviv aus im Halbfinale. Anadolu Efes, unterm Strich keine Chance im Finale der türkischen Liga. Barcelona, verloren das Finale in Spanien gegen Real Madrid. Alle Teams, die in der Euroleague weit kommen, zollen Tribut. Das ist keinerlei Ausrede für die Bayern. Für die Bayern wiegt es halt nur noch mehr, weil sie eben, um diesen Erfolg zu erreichen in der Euroleague, ihre Ausländerliga extrem brauchen. Und damit die Rotation extrem kürzen, viele Spiele mit hoher Belastung in kurzer Zeit haben und diesen Tribut zollen sie jetzt in der nationalen Liga. Da ist Alba Berlin ohne Zweifel stärker, breiter aufgestellt, was die deutschen Spieler angeht und das hat auch Herbert Hainer nach dem Spiel bestätigt. Es geht daran, für die Bayern jetzt zu analysieren, Herbert Hainer hat es als Sequenzieren bezeichnet, wie kann ich diesen Spagat zwischen Euroleague, ich will in Europa zu den besten 8 Teams gehören und nationaler Meisterschaft. Ich will natürlich auch als FC Bayern München deutscher Meister werden, besser meistern, als es die letzten 2-3 Jahre jetzt passiert ist.
Hören wir mal kurz rein bei Herbert Hainer nochmal, der auch über Prioritäten gesprochen hat und dabei sowohl über den Kader als auch über die Liga gesprochen hat.
Wie ist es der vom Anspruch des FC Bayern? Der FC Bayern definiert sich ja oft über Titel. Jetzt hat man 2-mal in Folge diesen Playoff-Einzug in der Euroleague als großen Erfolg verbucht. In den Trophäenschrank ist aber nichts gewandert.
Ja, das ist sicherlich eine berechtigte Frage, dass wir uns in der Zukunft überlegen müssen, wie sequenzieren wir das noch besser zwischen Euroleague und deutscher Meisterschaft. Denn am Ende des Tages, glaube ich, hat uns das eben die letzten oder die notwendigen Körner gekostet, dass wir in der Euroleague so weit gekommen sind. Dann hat man gegen Bonn auch 5 Spiele gebraucht und heute hat man gemerkt, dass einfach eine gewisse physische und auch mentale Müdigkeit da ist bei 84 Spielen. Und da müssen wir für die Zukunft gucken, wie wir das besser einordnen zwischen Euroleague und Meisterschaft und wie wir da die Prioritäten setzen und die Mannschaft auch dementsprechend aufbauen.
Ja, ich würde fast sagen, jährlich grüßt das Murmeltier, oder? Wir waren zur vergangenen Saison genau an diesem Punkt.
Ja, relativ parallel zur letzten Saison. Letzte Saison ist Paul Zipser ausgefallen. Er war jetzt in dieser Saison wieder dabei, aber er war natürlich lange nicht der Alte. Er hat wie viele Minuten gespielt im Finale? Nummer 4, 3,5. Ja, Leon Radosevic fehlt noch weg. Und dann wird es natürlich bei den Bayern dünner, was die deutschen Positionen angeht. Nihat Cedovic, 22 Minuten gespielt, eine gute Rolle. Andi Obst auch mit 23 Minuten. Aber unterm Strich ist Alba Berlin diesbezüglich besser aufgestellt, breiter aufgestellt und profitiert auch davon und hat daher auch verdient die Meisterschaft gewonnen. Und die deutschen Spieler waren wirklich ein Schlüssel zum Meisterschaft von Alba Berlin, zum Three-Peat, zur dritten Meisterschaft in Folge.
Ja, mal wieder. Wie gesagt, das haben wir, glaube ich, letzte Saison genauso thematisiert. Wir könnten wahrscheinlich die letzte Folge der vergangenen Saison nehmen und heute einfach nochmal spielen. Es würde relativ viel Gleiches gesagt werden, bis auf das Nils Giffey nicht mehr mit dabei ist. Und selbst solche Top-Spieler, Starting-Five-Spieler, eines der Herzen dieser Mannschaft, hat Alba geschafft, über die Saison zu ersetzen. Beispielsweise mit Leuten, die auch spät abgesteppt sind. Jalen Smith beispielsweise, der in Spiel Nummer 4 einer der mit Matchwinner schlechthin war. 6 von 7 von der Dreierlinie. Also das ist schon echt bemerkenswert und ja, wie du schon sagst, da ist die Priorität eine andere bei den Albatrossen und deshalb am Schluss auch verdient der Championship wieder mal nach Berlin zum 11. Mal. Wir haben einen MVP und über den wollen wir natürlich auch kurz sprechen. Israel Gonzalez, der Coach der Albatrosse, der hätte eigentlich MVP werden können oder die ganze Mannschaft von Alba Berlin. Aus meiner Sicht ganz, ganz schwer, da einen zu sequenzieren, wie Herbert Heiner gesagt hat. Schauen wir mal, was der über Joe Thiemann sagt und sprechen dann mal noch kurz über den dritten Finals-MVP der Geschichte in der Easy Credit BBL, der einen deutschen Pass besitzt.
Very smart player, he's a very good person, he's a hard worker, and I think winning MVP in the same position that is Luke Sigma, coming from playing 5 positions, learned this year to play 4 positions, and arrived to the end of the season being the MVP, is unbelievable. And everything happened because how he works every day with Carlos Frade in the club practice, with assistant coach in the individual practices, how he react with the teammates, and then I think they choose Johannes Thiemann being the MVP, well deserved, but I will not get a surprise if it would be another one, because I think if we want to get this title, it's because we play together and we play like a group, like a team.
Ich glaube, du hattest auch die Möglichkeit zu wählen. Wen hast du denn gewählt?
Ich habe auch für Johannes Thiemann gestimmt, weil er eben vor allem von der ersten Sekunde an für mich der wichtigste Mann war. Er hat sofort die Sean Thomas attackiert, hat aus dem Post gescored, hat eben die Verteidigung auf sich gezogen und er hat meiner Ansicht nach während dieser Finalserie wirklich gezeigt, dass er ein Spieler ist, der den Unterschied ausmachen kann und daher für mich ein ganz verdienter MVP Johannes Thiemann.
Ja, er hat, ich habe gerade mal nachgeschaut, in den letzten 3 Saisons bei Alba Berlin nie deutlich über 16,5 Minuten im Schnitt bekommen. Vielleicht mal ein bisschen mehr, mal 17,5 Minuten im Schnitt über eine Saison. Das ist eigentlich eher ein Rollenspieler, würde man sagen, wenn man so auf die blanken Zahlen guckt. Wenn man das aber in den Alba Berlin-Kontext mit einordnet, dann wird relativ schnell klar, dass der einfach auch ein extrem wichtiger Spieler ist, der auch in dieser Saison seine Minuten extrem gut genutzt hat in diesen 16,5, in der er während der Saison gespielt hat, in den Playoffs und in den Finals ist es dann ein bisschen gestiegen, aber ansonsten eine Top-Saison von ihm, auch in dieser kurzen Zeit. Dann mit der Rolle musst du auch erstmal zurechtkommen.
Ja, du musst dich in der Rolle zurechtfinden. Du bist auf der Position 4 Backup von Luke Sigma. Auf der Position 5 hast du mit Chris Komaci und Ben Lemmers auch 2 Spieler, die natürlich nicht wirklich, sagen wir mal, schlechte Spieler sind. Das sind potenzielle Starter, die wirklich Einfluss aufs Spiel haben können. Und Joe Thiemann hat es geschafft, sich in diesem Gefilde zum Starter, zum Schlüsselspieler zu entwickeln. Er kann irgendwie alles. Er hat aus dem Post-Up agiert, er kann den Dreier werfen, er reboundet gut und das zeichnet ihn wirklich aus. Er hat 4 Assists verteilt jetzt in Spiel 4. Also er hat sich wirklich weiterentwickelt und daher meiner Ansicht nach völlig verdient MVP der Finalserie geworden. Ja, ganz großes Lob für JT.
Ja, richtig geil. Auch wie gesagt, der dritte MVP, der aus Deutschland kommt. Die Auszeichnung gibt es seit 2005. Davor war das einmal Tonno Gavel, der kurz davor eingebürgert wurde. Und eben Danilo Bartel war es, der diesen Titel auch geholt hat. Wie fandest du denn den Kniff von Israel Gonzalez? Er hat eine Position in diesem Finale verändert, in der Starting Five im Gegensatz zu Spiel 3. Es war JT für Luke Sigma. Das fand ich, am Anfang dachte ich so, mutig, dass er so beginnt. Haben wir schon häufiger gesehen. Aber ich fand es mutig und trotzdem der Kniff schlechthin, um schnell in Führung zu gehen und diese Führung nicht mehr abzugeben.
Ja, genau wie du sagst, Jackie. 11:0 die Führung von Alba Berlin nach 2,5-3 Minuten und eben zentrale Position dabei Johannes Thiemann. Er war erste Anspieloption im Post und er hat vor allem Deshaun Thomas, einen der vermeintlichen Topscorer der Bayern, defensiv attackiert und hat dafür gesorgt, dass dieser Spieler in der Defensive so beschäftigt war, dass er offensiv gar nicht seinen Rhythmus finden konnte und daher Israel González damit genau den richtigen Schachzug gemacht. Der Coach hat es nach dem Spiel ja angesprochen. Seine erste Fünf, seine zweite Fünf. Gibt es in dieser Mannschaft überhaupt eine zweite Fünf? Ist die zweite Fünf schwächer als die erste Fünf? Ich würde behaupten, nein. Alba Berlin hat so ein geschlossenes Kollektiv von 10, 11, 12 Spielern, die allesamt in der ersten Fünf agieren können. Und das war unterm Strich in diesen vier Spielen der Schlüssel zum Erfolg für Alba.
Ja, Alba mit einer Wahnsinnsleistung, vor allem in Bezug auf die Art und Weise, wie sie gespielt haben. Das war zum mit der Zunge schnalzen in Spiel 4 wieder. Diese Behind-the-Back-Pässe von Luke Sigma, ich glaube, ich schaue mir die morgen früh zum Aufstehen an, dass ich gut in den Tag komme mit guter Laune. Das ist so Wahnsinn. Es macht so viel Bock, diesen Basketball anzusehen. Und dafür ist natürlich einer in dieser Saison hauptverantwortlich, Israel González, über den müssen wir auch noch kurz sprechen, denn der ist theoretisch Rookie-Headcoach und führt Alba Berlin zum ersten Titel.
Ja, Wahnsinn. Israel González, er hat es auf der Pressekonferenz auch betont, er ist einfach stolz, diese Mannschaft betreuen zu dürfen, diese Spieler zu sehen, wie sie Entscheidungen treffen, wie sie Basketball spielen. Und das hat man auch gemerkt. Alba Berlin spielt diesen Aito-Stil weiter, sie entwickeln ihn weiter, sie treffen frei die Entscheidungen und das zeichnet sie wirklich aus. Ist da ein Johannes Thiemann, ist da ein Maudolo, der jetzt in diesem Spiel 4 wirklich keinen großen Einfluss hatte? Aber das ist unterm Strich total egal, weil dann eben ein anderer Spieler in die Presse springt, Jalen Smith, 23 Punkte. Und diese Geschlossenheit, dieses Teamgefüge, das ist wirklich das, was man Israel González ganz hoch anrechnen muss, dass er trotz aller Widrigkeiten während der Saison, Verletzungen, Corona und so weiter, tougher Spielplan, es geschafft hat, ein Kollektiv zu formen, das eben mit 12, 13, 14 Spielern funktioniert, egal wer in der ersten Fünf steht, egal wer von der Bank kommt, und das verdient den deutschen Meistertitel, ganz klar.
Ja, nach dem gewonnenen Spiel 4 hat man bei ihm dann auch Tränen gesehen, ansonsten ja eher so ein zurückgezogener Typ, der sehr sachlich ist immer. War schön zu sehen, dass ihn da die Emotion dann auch gepackt hat. Ich finde das sehr bemerkenswert, dass er mit diesem großen Kader so viel erreicht hat. Da gehört so viel Moderation dazu. Ich glaube, das hat man beispielsweise, das ist so ein bisschen das Phil-Jackson-Syndrom, der Scottie Pippen irgendwann gesagt hat, ey, du bist ein mega geiler Spieler, überall anders wärst du ein Franchise-Player, aber bei uns bist du nur die Nummer 2, aber wir brauchen dich als Nummer 2, um später Titel zu gewinnen. Und ich kann mir vorstellen, ich war selber nicht dabei, aber dass das in diesem Zusammenhang mit Alba Berlin im Hintergrund nicht besonders anders gelaufen ist. Natürlich könnte Maudolo überall in dieser Liga, auch überall in der Euroleague, eine Starter-Position spielen. Der könnte auch sich den Finals-MVP holen. Luke Sigma ganz genauso, aber Luke Sigma setzt sich in einem Spiel 4 auf die Bank, ohne groß zu murren, und kommt rein und führt diese Mannschaft auch von der Bank. Und da heißt es nicht, das ist ja nicht mehr unser Starter oder in dem Spiel nicht gestartet, wir haben keinen Respekt vor ihm, wäre jetzt auch übertrieben. Aber das gibt's ja schon in nicht funktionierenden Mannschaften dann und wann, dass dann der eine bockt und der andere nicht. Da spielt sicher auch der Erfolg eine Rolle, denn mit Erfolg ist es immer einfacher, das Ganze zu handeln, aber du musst halt diesen Erfolg auch kreieren. Ansonsten hast du da, glaube ich, ganz schnell einen großen Scherbenhaufen oder eben super gute Jungs, mit denen du einen bestehenden Kader ergänzen kannst, wie beispielsweise mit den beiden Israelis, mit Zosman und Tamir Blatt, der übrigens eine Wahnsinnsfinalserie auch gespielt hat, um dann am Schluss so ein erfolgreiches Team zu formen. Das ist richtig gebastelt, mit Schere und Kleb und allem drum und dran, und am Schluss sieht's aus wie ein großes Gemälde.
Ja, so ist es, Luke Sigma, wie du sagst. Offensiv kam ein Faktor 1 von 7 aus dem Feld, aber Alba Berlin hat ihn nicht gebraucht. Er hat 8 Assists verteilt, er hat seine Mitspieler eingesetzt, er hat seinen Job gemacht. Und das zeichnet diese Mannschaft aus. Sie brauchen ihren Franchise-Player nicht unbedingt in einem entscheidenden Spiel 4. Es reicht, wenn der dort 4 Punkte macht, wenn das Team so performt. Und das zeichnet eben Luke Sigma und die ganze Mannschaft von Alba Berlin aus.
Ja, ich glaube, sie brauchen ihn schon, aber halt eher als, als unterstützende, als helfende Kraft, als erfahrene Kraft und nicht halt im Scoring oder so. So hast du es gemeint, oder?
So meinte ich das. Die Mannschaft hat sich so weiterentwickelt, dass sie eben so viele Eckpfeiler, so viele Stützen hat, dass jeder mal in die Bresche springen kann. Sei es ein Jalen Smith mit 23 Punkten oder ein Johannes Thiemann oder auch ein Chris Kumachi, der in der Finalserie ganz wichtige Akzente gesetzt hat, jetzt wieder 11 Punkte geholt hat, 4 Offensiv-Rebounds abgegriffen hat, meistens direkt verwertet zu Punkten. Das zeichnet Alba Berlin aus. Sie sind eben nicht mehr hundertprozentig angewiesen auf ihren Franchise-Player, sondern haben so viele Stützen entwickelt, dass es kein Problem ist, wenn der Franchise-Player 1 von 7 wirft.
Ja, und auch über die Saison gesehen haben ihn ja viele als Franchise-Player, als MVP sogar gehandelt. Und da sprechen eigentlich so ein bisschen die Zahlen dagegen. Aber ich finde das schön, dass wird, also ich bemerke das zumindest, dass in Basketball-Deutschland der Fokus über die plumpen Statistiken langsam hinausgeht, dass man versteht, welchen Wert solche Spieler wie Luke Sigma beispielsweise haben mit 8,1 Punkten, mit 5,5 Rebounds und 4,9 Assists. Hast du jetzt eigentlich nicht partout die MVP-Trophäe als Runner-up da oder als Drittplatzierter war er ja im Visier, aber er liefert das, weil die Leute sehen, er macht so viel mehr als nur diese plumpen reinen Statistiken. Lass uns zum Abschluss nochmal ganz kurz über die Bayern sprechen. Da finde ich auch was ganz interessant. Ganz am Schluss haben wir für euch noch einen tollen Luis Olindi-Ton, den sich Robert da geschnappt hat, direkt vor dem Biergarten. Aber jetzt hören wir erstmal kurz rein bei Andrea Trinchieri, der ein besonderes Verständnis von Erfolg zu haben scheint. Da hören wir mal rein und sprechen auch nochmal ganz kurz drüber.
I'm really proud of how my team stayed together despite all the things. This was the great success of this season. This defines our season. That missing all the things we miss, we were still able to win game 5 in Bonn when nobody thought we could make it. To win game 3 in Berlin with knowing in before we were flying that Leon was not on the plane but in the hospital. And I really hope that this evil circle is over because everything started last season with what happened to Pauli. And he's back, but he's not back. So I believe that nobody can define what is success. Because for me it's one thing, for you it's something different. So I will not talk about success. I will talk about values and culture and how proud I am of my players. So all the feelings should be fueled to come back better, harder and stronger.
Also das Gefühl oder diese Gefühle sollen Ansporn sein, in der kommenden Saison besser zurückzukommen. Ich glaube, ich verstehe diese Aussagen zu einem bestimmten Teil in seiner sehr blumigen Sprache. Andererseits muss man natürlich auch sagen, beim FC Bayern zählt weniger Kultur, sicher auch, aber Basketballkultur, aber ich glaube dann doch am Schluss die Titel.
Ja, das hat auch Herbert Heiner bestätigt. Brot- und Buttergeschäft ist die deutsche Meisterschaft. Das ist der ehrlichste Titel und den hat man jetzt zum dritten Mal in Folge an Alba Berlin abgegeben. Klar gab es Unwägbarkeiten bei den Bayern. Paul Zipser ist nicht der Alte, Leandro Dosevic war nicht dabei. Dennoch muss man sich an die eigene Nase fassen und eben zusehen, wie man diesen Spagat zwischen Euroleague-Playoff-Anwärter und Kandidat für die deutsche Meisterschaft in Zukunft besser hinbekommen kann. Das ist ganz klar der Punkt. Die Lösung des Problems ist, glaube ich, nicht einfach.
Ja, das glaube ich auch. Da geht's dann auch nochmal in Richtung Zielsetzung, beziehungsweise wie kann ich dann diese hohe Zielsetzung, die definitiv die höchste in der Liga ist, glaube ich, mit Euroleague-Playoffs oder unter die Top-Teams kommen, und auch in der BBL Erster werden oder Meister werden, dazu noch den Pokal zu holen. Ich glaube, diese Ambition hat kein anderer Club und da muss man auch gucken, dass man diesen Ambitionen da irgendwie gerecht wird. Da machen sich der ein oder andere extreme Gedanken drüber. Das sollten sie auch. Der FC Bayern ist nur Zweiter geworden, das muss man in dem Zusammenhang so sagen. Ich glaube, dass die Münchner mehr geplant hatten. Deutscher Meister ist Alba Berlin 2022 und Luis Olindi, der war nochmal bei dir, Robert, und launiges Interview. Hören wir einfach mal rein.
I'm really.
Oh, das war der Falsche. Wenn ich aufs richtige Knöpfchen drücke, dann kommt auch Olindi. Achtung.
Drei, Luis, ja, wie ist die Lage? Gratulation, deutsche Meisterschaft.
Ja, wie ist die Lage? Gewonnen, würde ich sagen. Keiner geht's nicht. Also, ich meine, nach dem Spiel am Freitag, unglaublich, was wir gemacht haben, sind zurückgekommen hier und ja. Was soll ich sagen? Ne? Gut angefangen, unser Spielgespiel sehr aggressiv gewesen, stark verteidigt und dann am Ende ja uns belohnt für eine unglaubliche Saison.
Zeigt das auch den Charakter eures Teams, dass ihr nach dieser hohen Niederlage zurückgekommen seid?
Ja, ich glaube, es zeigt, dass wir, ja, wir wissen, wir haben so viel zusammengespielt jetzt, wir wissen, was wir können und wir wussten, okay, Freitag war ein Aussetzer, soll nicht passieren, wir hätten gern zu Hause gefeiert, aber wir wussten, dass wenn wir herkommen und unser Spiel spielen und die physischen Matchen von Alba, von München, dann haben wir eine gute Chance, das hatten wir heute, das war geil.
Ist jetzt auch, zeigt es einen Reifungsprozess in der Alba-Mannschaft, dass ihr jetzt in der Lage seid, diese Titel wirklich klar zu machen? 5 in den letzten 3 Jahren?
Ja, natürlich. Also ich glaube, es spricht dafür, was Aito aufgebaut hat, was Isa aufgebaut hat, was Isa jetzt weitergeführt hat, was Imar gemacht hat die letzten Jahre. Das ist, kommt nicht von ungefähr und das ist geil zu sehen.
Wunderbar, danke dir. Viel Gerne. Spaß beim Feiern.
Dankeschön.
Aufgrund des letzten Satzes, viel Spaß beim Feiern, bin ich echt beim Schneiden dieser Töne davon ausgegangen, Robert, dass die Partymucke schon im Berliner Bus ist oder in der Kabine.
Ja, Luis Olindi war kurz zuvor am Steuer des Busses und hatte ein Dauerfeuerwerk auf der Hupe. Also da war an kein Interview zu denken. Im Hintergrund lief die Musik des Münchner Biergartens, der ja jeden Sonntag Live-Musik anbietet. Also ja, Luis Olindi, er war ja kurzzeitig unser Podcast-Gast. Riesen-Euphorie, Riesen-Freude natürlich, wie bei der gesamten Alba-Mannschaft, die den Pokal präsentiert haben vor dem Mannschaftsbus. Ja, da ist jetzt Freude angesagt, da ist Feiern angesagt, völlig zu Recht nach einer langen Saison mit 81 Spielen. Und ich glaube, die Berliner Spieler haben sich einfach damit belohnt, mit dem Pokal jetzt, und das sei ihnen vergönnt, jetzt großartig zu feiern.
Ja, Doublesieger also Alba Berlin, um das abzuschließen. Jetzt geht's für die Albatrosse wahrscheinlich gerade, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, per Bus zurück nach Berlin. Und wir tauchen nochmal ein in die Tissot Overtime, um euch darauf hinzuweisen, dass wir in der aktuellen Woche, wenn ihr diesen Podcast hört, noch eine Sondersendung hören werdet zur Zusammenfassung der kompletten Saison. Vielleicht auch erst kommenden Sonntag, sodass ihr am kommenden Montag rauskommt. Das müssen wir dann mal genauer schauen. Aber seid auf jeden Fall auf der Hut. Wir werden euch auch über Social Media nochmal darüber informieren. Ansonsten kurz Resümee zur Saison. Ah, was ich an dieser Stelle vergessen habe. Ihr könnt natürlich weiterhin uns schreiben, uns auf den sozialen Medien oder auch an podcast@big-basketball.de podcast@big-basketball.de für alle zum Mitschreiben und ohne, dass ich mich verhaspele. Und natürlich auch auf unseren sozialen Kanälen. Was sollen wir besprechen in dieser Sonderfolge? Worüber sollen wir sprechen? Ist es die Oldenburger Talfahrt? Ist es der zweite Abstieg der Gießener in Folge? Ist es Frankfurt? Vielleicht auch über das Playoff-Rennen nochmal mit ein paar Stimmen. Vielleicht können wir den einen oder anderen anrufen. Und natürlich auch über das Titelrennen in der BBL werden wir nochmal ganz kurz für euch drauf eingehen. Mit vielleicht der ein oder anderen Stimme zu diesem Zeitpunkt. Ja, wie fällt denn dein Kurzresümee auf diese Saison aus, jetzt wo sie vorbei ist, Robert?
Ja, es war wieder eine spannende, unterhaltsame BBL-Saison mit dem erwartbaren Ausgang. Wir haben Bayern München gegen Alba Berlin im Finale. Ich finde irgendwie, ich tue mich hart damit halt abzufinden, dass immer Bayern gegen Alba im Finale spielt. Die beiden Teams sind doch von ihrer individuellen Qualität deutlich höher einzuschätzen als der Rest der Liga. Wir haben es schon mal diskutiert, Anpassung Playoff-Modus, vielleicht gibt es da Möglichkeiten. Ich glaube kaum, dass das die beiden Teams stoppen wird. Die Bayern werden versuchen, in den nächsten Jahren diesen Spagat besser zu meistern. Natürlich wieder nach 3 Meisterschaften jetzt in Folge für Alba Berlin den Titel wieder nach München zu holen. Andererseits ist es auch schön, weil ich erinnere mich immer noch gerne an die Stimmen, die vor 10 Jahren gesagt haben, als Bayern aufgestiegen ist, oh, wir werden nur noch einen Serienmeister haben. Serienmeister wird nur noch Bayern München. Das war nicht so. Bayern ist alles andere als Serienmeister. Jetzt haben wir eher eine andere Mannschaft, die den deutschen Basketball dominiert. 5 der letzten 6 nationalen Titel gingen nämlich an Alba Berlin. Da hört man wenig kritische Stimmen. Ist diese Monokultur zwischen Bayern und Alba schwierig? Ist es Chance für die Liga? Wo liegt die generell die Chance für den deutschen Basketball? Liegt sie in der Euroleague? Liegt sie in der deutschen Meisterschaft? Das werden alles Punkte sein, die wir in den kommenden Jahren eben sehen werden.
Ja, meine Zusammenfassung ist, dass ich sehr froh bin, dass die Saison so gut und so edel zu Ende gespielt wurde. Ein einziges Spiel, wenn ich das richtig weiß, ist am Schluss ausgefallen. Das nämlich zwischen Braunschweig und Alba am 34. Spieltag wegen Problemen bei Braunschweig, Corona-technischerweise. Ansonsten, wir hatten ja schon im Januar, im Dezember Schlimmes befürchtet, dass die Mannschaft da, dass die Liga unterbrochen werden muss. Wir hatten da sehr interessante Gäste zu Besuch hier bei uns, wo wir drüber gesprochen haben, warum das nicht der Fall sein wird, Geisterspiele und so weiter und so fort. Also sehr, sehr, sehr interessante Saison, die wir Gott sei Dank zu Ende spielen konnten und einen würdigen Meister haben. Damit schließen wir diese Folge und dürfen leider dieses Mal nicht auf weiteren Basketball in dieser Woche verweisen. Erst in der kommenden dann geht es weiter für die Nationalmannschaft in der WM-Quali mit Dennis Schröder, wie man hört. Also das auf jeden Fall schon mal ein Programmhinweis an der Stelle, werden wir bestimmt nächste Woche auch sagen. Schreibt uns gerne, was rein soll in die Saison-Nachschau. Und dann sehen wir uns und hören wir uns wieder hier bei Postgame. Macht's gut, danke dir, Robert, war eine grandiose Saison.
Ja, Stucky, Wahnsinn. Eine ganze Saison schon wieder dahin. Es hat riesen Spaß gemacht und es liegt viel Basketball vor uns. Wir haben eine Europameisterschaft im eigenen Land.
Genau, da freuen wir uns auch drauf. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.